Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer. Ja, die WM, sie läuft noch weiter, auch wenn das deutsche Team bereits draußen ist. Und es gab einige Highlights in Sechzehntel- und Achtelfinale, die wir jetzt hier nochmal ein bisschen besprechen möchten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch dich, lieber Moritz. Schön, dass auch du wieder den Weg an meine Seite gefunden hast.
Da bin ich am liebsten, Anton. Grüß dich. Ich freue mich auch, hier wieder eine Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Eine gute Woche haben wir gebraucht, um das deutsche Aus irgendwie nochmal weiter zu verdauen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe viel Feedback bekommen zu unserer Deutschland-Folge. Viele haben, glaube ich, gefeiert und vielleicht auch so ein bisschen mitgefühlt, was wir hier alles abgerantet haben. Mhm. Aber war cool, auch so viel von euch zu hören dann, wie es euch gefallen hat und dass ihr eben, glaube ich, dass wir vielen so ein bisschen aus der Seele gesprochen haben.
Ja, das war echt sehr, sehr schön zu hören. Vielen, vielen Dank da an euch. Das war tolles Feedback zu einem natürlich primär etwas traurigerem Thema, denn wir alle hatten uns ja so ein bisschen mehr erhofft. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem hatte ich mich schon so sehr auf diesen Samstag gefreut mit dem Spiel gegen, ja, so wie es dann auch gekommen ist, die Franzosen. Das wäre wirklich ein riesiges Highlight dieser WM gewesen, unabhängig von dem Ausgang dieses Spiels. So weit kam es ja aber noch nicht mal. Da wurde der Samstag dann eben nicht dafür genutzt, ganz, ganz spät noch alles zu sehen. Wir mussten nämlich am Sonntag dann auch schon wieder relativ früh raus, wir beide. Aber die Franzosen haben gespielt gegen Paraguay und sich da auch durchgesetzt. Kurz davor allerdings schon die Kanadier ausgeschieden gegen Marokko. Am Ende deutlich 3:0 Sieg für die Marokkaner. Das sah in der ersten Halbzeit aber über Strecken noch etwas anders aus, ne? Die Kanadier konnten sich da nicht so richtig belohnen für eine echt solide Leistung. Und am Ende setzt sich eben Marokko dann doch recht deutlich durch. Wie hast du das Spiel gesehen? Willst du es noch tiefergehend analysieren?
Nicht zu tief, keine Sorge. Aber ich finde, man hat so ein bisschen gesehen, was sich auch schon in den bisherigen Spielen Marokkos abgezeichnet hat. Und auch ja vor 4 Jahren, als sie so überraschend bis ins Halbfinale gekommen sind bei der WM in Katar, dass sie einfach natürlich wahnsinnig gute Fußballer im Kader haben, aber auch irgendwie so eine Abgezocktheit haben, finde ich. Die spielen so, als wären die seit 10, 12, 14 Jahren mit diesem Kader auf absolutem Weltklasseniveau unterwegs, was auch so dieses Abschneiden bei Turnieren angeht. Und das sind sie ja nicht. Das war jetzt eben vor 4 Jahren das erste Turnier, in dem sie richtig groß für Aufruhr gesorgt haben. Und das setzt sich jetzt hier zumindest bisher fort. Und dann haben sie eben in der zweiten Hälfte, auch mit einem, der so ein bisschen vor 4 Jahren sein Breakout-Turnier hatte mit Unai, der damals noch nicht so bekannt war und dann auch ein paar große Wechsel vollzogen hat, der aber gefühlt im Vereinsfußball nicht ansatzweise so stark performt, wie es dann im Trikot der marokkanischen Nationalmannschaft macht, aber ja, viel krass will ich jetzt nicht hier irgendwie analysieren, aber mich beeindruckt es sehr, wie die Marokkaner da aufspielen und wie sie eigentlich so einen Eindruck erwecken, als wären sie seit Ewigkeiten auf Top-Niveau. Und deshalb großes Kompliment, auch wenn es natürlich ein bisschen schade ist, dass sie einen Gastgeber rausgeschmissen haben. Weiß nicht, wie du es gesehen hast. Du hast schon richtig gesagt, dass die Kanadier schon auch ein bisschen mitgespielt haben in der ersten Hälfte.
Ja, so viel können wir ja schon vorausgreifen. Tatsächlich alle drei Gastgebernationen ausgeschieden in diesem Achtelfinale. Kanada hat da quasi den unrühmlichen Anfang gemacht. Und den Rest hast du genau richtig gesagt. Also Marokko war auch auf dem Papier natürlich Favorit bei diesem Spiel. Am Ende vielleicht ein bisschen deutlicher das Ergebnis, als es der Spielverlauf hergegeben hat, aber dank der zweiten Halbzeit schlussendlich auch verdient für Marokko, die jetzt eben auf Frankreich treffen im Viertelfinale, denn die haben sich gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay durchgesetzt und das war ein Spiel, glaube ich, da kann man mal ein bisschen tiefer in die Analyse gehen, denn das war wirklich Wahnsinn, denn die Paraguayer, die haben mehr Wrestling gespielt als Fußball und wurden dafür aber mal gar nicht bestraft. Also eine, muss ich ehrlich so sagen, katastrophale Schiedsrichterleistung. Keine einzige gelbe Karte für Vergehen, die mindestens mal gelb, wenn nicht sogar rot, verdient gehabt hätten. Also ein sehr, sehr skurriles Spiel. aus deutscher Sicht kann man vielleicht sagen, ah, guck mal, ne, die Franzosen, die haben sich da gegen diese tiefstehenden Paraguayer auch richtig schwer getan. Aber die hätten das Spiel niemals mit 11 Spielern beenden dürfen. Nein. Das war ja ganz, ganz schlechtes Schiedsrichter-Dasein. Und ja, da war ich wirklich verblüfft. Also das darf so nicht passieren eigentlich.
Am Ende dieses Spiels 3 gelbe Karten für Frankreich, 0 für Paraguay. Das ist wirklich absolut lächerlich. Also die Franzosen haben dann ja teilweise gelbe bekommen, nachdem sie die Paraguayer angelächelt haben, weil die ihnen ja versucht haben, das Bein durchzutreten. Irgendwie Olise da mit seiner gelben, weil er den Paraguayer geschuscht hat, nachdem der irgendwie nochmal nachgetreten hatte. Also absurd, gehe ich nur mit, was du da eben gesagt hast. Wirklich ganz, ganz schwach vom Schiri. Und ja, man hofft natürlich, dass das einfach nur ein sehr, sehr schlechter Tag war und nicht irgendwie ein Versuch des Eingreifens ins Turnier von Seiten des Schiris, denn so ein bisschen konnte man den Eindruck bekommen, habe wirklich lange nicht mehr so eine einseitige Bewertung gesehen. Da waren 3-4 Aktionen dabei, die man mit Rot bewerten kann, die eine oder die andere vielleicht sogar muss. Es gab diese Aktion, wo er den Elferpunkt irgendwie noch zertritt, bevor ja. Mbappé den dann entscheidenden Elfmeter geschossen hat, was auch eine gelbe Karte sein muss. Und das verstehe ich dann nicht, wie man da entweder so blind sein kann oder als Schiedsrichter meint, ja, ich muss da so eine Linie laufen lassen. Fand ich ganz, ganz schwach. Und man kann einfach froh sein, auch als neutraler Zuschauer, dass sich kein Franzose da schlimmer verletzt hat.
Absolut. Und ich muss auch sagen, klar, ich freue mich auf eine gewisse Art und Weise, dass Frankreich dieses Spiel gewonnen hat, weil die Franzosen einfach tollen Fußball spielen, und wenn ja. Deutschland schon mal nicht mehr dabei ist, dann will ich wenigstens die besten Mannschaften sehen, den besten Fußball sehen, den attraktivsten Fußball sehen. Und Paraguay hat wirklich Anti-Fußball gezeigt gegen Frankreich. Klar, das ist auch ein also valider Gameplan für sie, aber die Art und Weise, wie sie es ausgeführt haben, war einfach an, ja, also an Unsympathie, Antipathie nicht zu überbieten. Dementsprechend ja, freue ich mich am Ende, dass Frankreich das Ding gezogen hat. Und jetzt gibt es eben das sehr, sehr spannende Duell mit Marokko. Da freue ich mich drauf.
Ja, man kann ja noch mal kurz auch ein Kompliment an die Franzosen aussprechen, wie cool die geblieben sind, wie gefühlt diese ganzen Unsportlichkeiten an ihnen abgeprallt sind, teilweise dann einfach mit einem Weglächeln oder von mir aus auch mal den Gegner schuschen oder wie Mbappé es dann zum Abpfiff gemacht hat, irgendwie ins Gesicht des gegnerischen Keepers jubeln und ihm nicht die Hand geben, das ist dann alles völlig fair, aber man hat sich ja eben nicht aus dem Spiel bringen lassen, und das war eine wahnsinnige Charakterprobe. Ich hatte vor dem Turnier noch so die einzige Möglichkeit gesehen, die Frankreich irgendwie aus der Bahn werfen kann, dass man irgendwie intern so ein bisschen, ja, dass nicht alle an einem Strang ziehen, aber das ist ja bisher überhaupt nicht so. Das ist das Gegenteil, die Mannschaft ist eine komplette Einheit, man hat auch das Gefühl, sie spielen für Deschamps, der ja, glaube ich, seine Mutter verloren hat, irgendwie jetzt während des Turniers. Deswegen Wahnsinn, wie die zusammenspielen. Und man kann ja auch noch mal kurz erwähnen, also im 16. Finale gegen Schweden hatte ich damals noch darauf hingewiesen, schaut euch mal die Franzosen an. Das war ja ein wahnsinniges Offensivfeuerwerk, wie sie die Franzosen da die Schweden da zerlegt haben. Und dann jetzt ein ganz anderes Spiel gegen Paraguay, da auch bestanden. Vielleicht war das Algerien für Frankreich. Mal schauen. Wir haben es für Deutschland so ein bisschen erwartet. Vielleicht ist es dann jetzt für Frankreich so gewesen.
Das war ja dann jetzt auch im Achtelfinale. Also passt der Algerien-Vergleich sogar noch besser für die Franzosen. Und dann kam der Sonntag. Und dann kam die erste, ja, kleine Überraschung. Oder ist es doch schon eine große Überraschung? Eigentlich ist sie schon riesig. Denn der Rekordweltmeister ist ausgeschieden gegen den von vielen als Geheimfavoriten betitelten Norweger Erling Haaland. Also was ein Spiel. Ich ja, freue mich riesig für Norwegen, muss ich sagen. Ich hatte Brasilien tatsächlich ja auch, glaube ich, unter den Top 4 getippt, weil ich doch schon auch gedacht habe, dass sie mit Ancelotti nochmal eine Turniermannschaft, Turniermentalität entwickeln können, die sie jetzt eben schon seit vielen, vielen Jahren doch vermissen lassen. Aber dieses Norwegen macht einfach richtig viel Spaß, und sie haben einfach diesen Wikinger da vorne drin, der einen aufspielt wie kaum ein zweiter. Das ist die WM der Superstars bis hierhin.
Ja, das stimmt.
Und Da fand ich, muss ich jetzt einfach auch mal Toni Kroos loben, tatsächlich, weil der in seinem Podcast nämlich auch gesagt hat, das ist auch das, was Deutschland gefehlt hat oder auch generell fehlt. Denn wer performt, wer schießt sein Team weiter? Bei Frankreich, Mbappé, bei Norwegen, Haaland, bei England, Bellingham, Kane, bei Argentinien,
Messi.
Richtig. Ja. Also diese Spieler überzeugen, diese Spieler sind der Grund für den Erfolg dieser Nation und das hat in Deutschland oder bei der deutschen Mannschaft komplett gefehlt. Ein Wirtz, ein Havertz, ein Musiala eben nicht in diese Rolle geschlüpft und dementsprechend früh ausgeschieden. Ganz anders als die Norweger, die jetzt weiter an diesem unglaublichen Märchen schreiben und ja, die Geschichte durchaus noch weiter erzählen können. Also, wenn du Brasilien schlägst, dann bist du ganz oben mit angelangt und musst dich vor keinem mehr verstecken, oder?
Ja, ich bin sehr gespannt auf das Duell mit England jetzt im Viertelfinale. England, zu denen kommen wir dann gleich noch. Vielleicht noch von mir kurz. Die Norweger machen richtig Bock. Auch die Fans da immer mit ihrem Rudern. Das ist schon eine sehr, sehr geile Stimmung, die die immer verbreiten. Und ich habe sie ja nicht ohne Grund als Überraschungsmannschaft. Ich habe auch Haaland als Torschützenkönig getippt. Es ist auch noch möglich. Ich glaube, dafür müssen die Norweger relativ weit kommen, dass das funktioniert, so wie Messi und Mbappé treffen. Wenn Messi Elfmeter schießen könnte, Spoiler, dann wäre der vielleicht schon nicht mehr einholbar. Aber es war sehr, sehr stark. Und was man, finde ich, schon auch dazu sagen muss, wir haben hier vor der WM noch über die gerade die offensiven Zahlen Norwegens gestaunt, was sie in der Quali alles für Tore gemacht haben. Aber das waren viele Gegner, zum Beispiel Italien, die nicht unbedingt ernst zu nehmen sind. Nein, Spaß, die sind natürlich noch am besten gewesen aus dieser Gruppe, aber da waren auch ein paar sehr, sehr kleine Gegner mit drin. Und jetzt zeigen sie es halt gerade auch gegen große Teams. Und das ist dann schon sehr, sehr stark. Also das ist schon ein Ausrufezeichen und war für mich auch nicht so einfach ersichtlich, irgendwie zu sagen, ja klar werden die auch gegen so Teams wie Brasilien bestehen. Natürlich wurden sie auch von Haaland jetzt so ein bisschen getragen, aber das ist schon eine sehr stabile Mannschaft auch. Mit einem Torwart, das muss man auch mal noch sagen, der wahnsinnig stark war gegen Brasilien, Nyland. Die Ingolstädter unter euch werden sich noch an ihn erinnern. Ist auch gerade vereinslos übrigens, also das wieder mal so eine richtig geile Geschichte.
Der wird einen finden, glaube ich, nach dem Spiel.
Ich glaube es auch, ja, sonst habe ich noch Platz in meiner Hobbymannschaft.
Businia hat jetzt bald 30 Millionen Follower geknackt, glaube ich. Also doppelt so viele wie Manuel Neuer. Diese WM ist natürlich auch ein Schaulaufen, wenn man denn solche Leistungen erbringen kann. Ich bin sehr gespannt, du hast es schon angesprochen, auf dieses Duell jetzt mit England, was ansteht, denn die haben sich durchgesetzt gegen eine weitere Gastgebernation, und zwar die Mexikaner im Aztekenstadion. Da haben sie lange nicht mehr verloren, die Mexikaner, und dementsprechend war ich auch sehr gespannt auf dieses Duell. Klar, die fußballerische Klasse der Engländer, die ist durchaus stärker zu bewerten als die der Mexikaner, aber dieser Heimvorteil, der hat schon ganz schön Macht und Wucht entwickelt, auch über dieses Turnier. Die Mexikaner haben mich nach dem eher schwachen Start gegen Südafrika dann doch mehr und mehr überzeugt, gerade auch wenn sie eben im Aztekenstadion spielen. Deshalb war das keine leichte Aufgabe, nicht zuletzt, weil dann auch die frühe rote Karte mit dazu kam. Kwanzaa, der Leverkusener, hat sie sich abgeholt. Wie hast du sie gesehen? Erstmal vielleicht dazu. Ich fand, war so ein bisschen, aber kann man dann schon so geben nach Ansicht der Bilder?
Finde ich richtig, sie zu geben. Ich finde, es ist auch ein bisschen Pech dabei, dass Kwanzaa dann wirklich den Gegenspieler so auch trifft. Er hat mit Sicherheit, hätte mit Sicherheit bevorzugt, den Ball irgendwie zu treffen, aber es war schon sehr fahrlässig, sehr rücksichtslos, wie er da mit dem Tempo reingeht. Und wenn du dann am Ende, ja, wenn dann am Ende was passiert, dann wirst du halt dafür bestraft und dann finde ich es auch absolut richtig, da rot zu geben. Aber wer weiß, vielleicht, ich habe auch die Kommentare gelesen, der König ist schon am Telefon mit Infantino, vielleicht kann man da ja irgendwie was regeln. da kommen wir gleich noch zu der ganzen, ja, der ganzen Story, aber für mich eine zu Recht gegebene rote Karte.
Ja, und dann eben auch eine Qualität der Engländer, dieses Spiel dann so noch zu gestalten, in Unterzahl sogar noch zu erhöhen auf 3:1 durch Harry Kane. Harry Kane, ein sehr sicherer Elfmeterschütze und Leader dieser englischen Mannschaft, die jetzt mit Thomas Tuchel im Viertelfinale steht. Es war ein tolles Spiel dann gegen Mexiko noch, die in Überzahl wirklich nochmal gefightet haben, auch noch mal rangekommen sind. Am Ende schafft es England über die Zeit. Also das hat Spaß gemacht, dieses Spiel.
Ja.
Und jetzt auch für die Engländer, sehr sympathische Bilder hast du mir da auch geschickt aus der Kabine, wo sie mit Tuchel zusammen feiern, wo John Stones da noch so eine Verletzung vortäuscht. Apropos Verletzung, ganz bitter natürlich, ja, Jordan Henderson. Also so eine üble, unnötige Szene. Also ja, wer es nicht mitbekommen hat, genau, ist über eine, nach dem Feiern über eine Bande gesprungen, ein bisschen irgendwie hängen geblieben und so übel auf dem Arm gelandet, dass dieser gebrochen ist. Das hat man auch ganz gut sehen können in den Bildern leider, weil das war etwas unappetitlich, nenne ich es mal.
Ich habe auch noch mal gelesen, der Vater Hendersons hat irgendwie der Daily Mail erzählt, der Unterarm sei völlig zertrümmert gewesen. Das klingt überhaupt nicht gut. Das will man nicht über einen Arm hören.
Nee. Ja, aus englischer Sicht, wenn man es fußballerisch sehen will, Glück im Unglück, sage ich mal. Also hätte das, wäre das Harry Kane passiert, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen schlimmer sportlich einzuordnen. Henderson keine Minute gespielt und am Ende trotzdem verletzt.
Ja, ich glaube, Harry Kane ist in seinem Leben noch nie über eine Bande gesprungen. Der, es sah auf jeden Fall spaziert so aus, da außen rum.
Ja, genau. Aber aus sportlicher Sicht nicht der größte Verlust. Trotzdem natürlich saubitter. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Highlight-Spiel dieses Achtelfinals angelangt. Portugal gegen Spanien. Die Portugiesen in diese Situation gekommen, weil sie eben nur Zweiter in der Gruppe geworden sind. Sprich, sie hätten den Spaniern auch noch ein bisschen länger aus dem Weg gehen können. So mussten sie jetzt im Achtelfinale schon ran. Und das war ein Spiel, was nicht ganz das gehalten hat, was drauf stand. Also da habe ich mit großer Vorfreude eingeschaltet und geguckt. Und am Ende war es ein langes 0-0. Sehr wenige Highlights und der ewige Merino, wie schon gegen Deutschland 2024, dann am Ende der Entscheider, eingewechselt und das Tor in der Nachspielzeit erzielt und damit die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo beendet? Fragezeichen. Er selbst hat es ja noch so halbwegs offen gelassen.
Alles andere wäre, glaube ich, Wahnsinn. Von daher würde ich jetzt mal schwer davon ausgehen.
Ich denke auch.
Außer Infantino macht auf Ronaldos Bitte hin alle 12 Monate eine WM.
Zuzutrauen wäre es ihm, weil, du hast es eben schon angeteasert, es gab diesen jetzt geschaffenen Präzedenzfall bei Team USA. Und zwar die rote Karte für Follorin Balogun wurde zurückgenommen von der FIFA. Die Sperre wurde aufgehoben, sodass er gegen Belgien auflaufen durfte. Und wie sich dann herausgestellt hat, hatte auch ein gewisser Donald Trump da seine Finger im Spiel. Man weiß ja, dass er und Infantino sehr eng miteinander sind. Ist ja auch der FIFA-Friedenspreisträger, was eigentlich auch eine Sonderfolge der Absurditäten verdient hätte. Und jetzt eben diesen Präzedenzfall geschaffen, dass ein Staatsoberhaupt in das Fußballgeschehen eingreift und man merkt es jetzt überall. Ne? Also die Engländer, Tuchel selber hat auch nochmal gefragt, kann ich jetzt die rote Karte für Kwanzaa auch nochmal anzweifeln? Die Ägypter, kommen wir auch gleich noch drauf, gegen Argentinien hadern mit der Schiedsrichterleistung und prüfen jetzt natürlich, ob sie da irgendwas machen können. Also es ist unfassbar grauenhaft für den Fußball, dass dieser Präzedenzfall geschaffen wurde. Und es ist mal wieder eine unglaubliche Absurdität von Infantino, von Trump, von zwei Männern, Entscheidern im Weltfußball, in der Weltpolitik, die an Antipathie eigentlich nicht mehr wirklich zu toppen sind.
Ja, kann man nicht viel hinzufügen. Also bevor man zu der ganzen Geschichte danach kommt, kann man, finde ich, auch nochmal festhalten, dass das regeltechnisch eine rote Karte ist und dass die Absicht da einfach nirgendwo im Regelwerk festgelegt ist. Also man hat sehr, sehr viele Kommentare, Meinungen gelesen, gerade von amerikanischen Fußballfans, die vielleicht, unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, nicht alle schon so lange beim Fußball dabei sind und sagen, ist halt ein Unfall. Ich habe hier selber im Podcast auch schon gesagt, es gibt keine Unfälle mehr. In dem Fall ist einfach dieser Treffer zu hoch und zu hart, als dass man da anders entscheiden kann. Und wenn sie eben so gegeben wird, dann hat diese Sperre zu bestehen. Und dann kannst du nicht anfangen, da darauf Einfluss zu nehmen, so oder so nicht. Und wenn halt der, ja, das Landesoberhaupt, Staatsoberhaupt dieses ausrichtenden Landes da dann eingreift, ist völlig absurd, hat zu Recht auch von allen möglichen Ecken, ich fand auch interessant, auch von der UEFA sehr krasse Kritik gegeben an der FIFA, an Infantino, dass man sowas von Trump erwarten darf. Das, glaube ich, wissen wir alle. Das ist leider mittlerweile Normalität. Aber dass das eben dann tatsächlich so passiert und man diese Sperre aussetzt, damit er spielen kann, ist völlig Wahnsinn, völliger Irrsinn. Aber zum Glück, das sage ich auch jetzt ganz bewusst so, hat das keinen Einfluss genommen auf das Achtelfinale. Die Belgier, die sich ja auch sehr empört haben darüber, die haben, glaube ich, ja, jetzt so gesagt, okay, jetzt zeigen wir es denen erst recht, den Amerikanern. Und das war dann eine sehr starke Performance. Wahrscheinlich die beste bisher in diesem Turnier von den Belgiern. 4-1 dann gewonnen gegen die Amerikaner, die teilweise auch ein bisschen überfordert wirkten.
Ja, der Fußball hat gesiegt. Ich glaube, fast die gesamte Fußballwelt war nach dieser ganzen Posse auf Seiten der Belgier. Klar, Balogun selbst kann da gar nichts für. Ne? Also das hat
überhaupt nicht.
Rudi Garcia nochmal betont, der Trainer von Belgien, dass er natürlich auch mit ihm nochmal gesprochen hat und gesagt hat, hey, du kannst nichts dafür, du bist da zum Spielball von politischen Themen geworden quasi und von einem Politikum, von einem Eingreifen dieses Staatsoberhaupts in das Fußballgeschehen, in die FIFA, und das ist so unglaublicher Quatsch, und dementsprechend sage ich das auch ganz bewusst so, Gott sei Dank hat Belgien dieses Spiel gewonnen, weil die USA hat sich damit selber mehr oder weniger, oder Trump hat in dem Fall die USA unsympathischer gemacht. Also der Fußball, den sie bisher gezeigt haben, war ja auch etwas, was, glaube ich, auch in Amerika für teils positive Stimmung gesorgt hat, ähnlich wie es so ein bisschen mit der deutschen Mannschaft war. Das ist ja eben diese große Strahlkraft einer Fußball-WM, dass so ein bisschen auch die Stimmung im Land davon profitieren kann, getragen werden kann. Und durch dieses Eingreifen von Trump ist eben so viel Negativität auch auf diese Mannschaft eingeprasselt von überall, zu Recht auch, weil das eben überhaupt nicht klar geht, dass Trump sich da in dieser Form mit einmischt. Und dann am Ende, klar, sportlich waren sie gegen Belgien überfordert. Und die Belgier, die machen mir richtig Spaß. Also du hattest es, glaube ich, schon mal ganz zu Beginn quasi schon mal dargelegt, dass du die Belgier sogar auch jetzt stark siehst. Diese goldene Generation, die ja immer, von der immer gesprochen wurde, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber vielleicht ist es genau das, dass nicht mehr alle sagen, ja, Belgien ist der Geheimfavorit, Belgien ist die Mannschaft, auf die man schauen muss. Tut ihnen scheinbar ganz gut, denn sie stehen im Viertelfinale, und das haben ihnen sicherlich nicht alle so zugetraut vor diesem Turnier.
Nee, ist mit Sicherheit schon auch ein bisschen der des Turnierwegs, Turnierbaums irgendwie geschuldet, dass man jetzt da zwei Gegner bekommt, die nicht das gleiche Niveau haben wie teilweise andere Gegner, an denen Nationen gescheitert sind, schon jetzt im Sechzehntel- oder Achtelfinale. Aber die Belgier mittlerweile, das habe ich auch, glaube ich, vor dem Turnier gesagt, mittlerweile underrated, also waren lange overrated, mittlerweile werden sie dann zu sehr belächelt, und man vergisst da eben auch, dass da einige gute junge Spieler nachkommen. Ein ganz, ganz bitterer Ausfall ist der Kreuzbandriss oder die Verletzung von Onana, der jetzt ausfallen wird, ist eben früh ausgewechselt worden gegen die USA.
Ja.
Hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist der wichtigste Mann mit Thielemans im Mittelfeld, würde ich sagen. Wichtiger für mich mittlerweile als Kevin De Bruyne, auch wenn der immer noch viel gesucht wird.
Aber hat nicht mal gespielt. Nicht mal gespielt von Anfang an.
Genau, ich finde nämlich in der Gruppenphase hat man ihm schon sehr angemerkt, dass er einfach mittlerweile over the hill ist, wie sie in den nordamerikanischen Sportarten sagen. Deswegen umso besser, dass da ein paar Junge nachkommen. Und vielleicht noch eine Statistik, die untermauert, dass die Belgier auch in diesem Turnier noch ein bisschen unterschätzt werden. In der Gruppenphase kein Land mehr Torschüsse abgegeben als die Belgier.
Das ist mal eine Statistik, die ich noch nicht kannte. Sehr, sehr schön. Dann kommen
Habe ich auch frei erfunden. Nein, Spaß.
Wir sagen ja einfach irgendwas. Da kommen wir von einem Altmeister, Kevin De Bruyne, der so ein bisschen in die zweite Reihe zu rücken scheint, zu einem, der immer noch über allen thront. Lionel Messi, was ein Spiel zwischen Argentinien und Ägypten. Die Riesensensation war bis ganz kurz vor Schluss zum Greifen nahe, die Ägypter mit 2:0 vorne. Und dann kam der kleine Magier, der zuvor, wie du auch schon angeteasert hast, in der ersten Halbzeit den Ausgleich zunächst liegen gelassen hat mit seinem verschossenen Elfmeter. Aber hinten raus hat er es wieder geregelt. Dieser Typ ist einfach nur der Wahnsinn.
Also wenn Messi in diesem Jahr wieder Weltmeister wird mit dieser Performance, dann glaube ich, gibt es keinen gerade auf dieser Welt laufenden Fußballer, der ihm in der GOAT-Debatte noch was ausmachen kann. Dann, das sind dann die Ungeborenen, die noch kommen, die vielleicht irgendwie ihn überholen können.
Es kann nicht sein, dass es noch mal jemanden gibt, der so gut ist. Auch die Zahlen und so weiter und so fort. Das kann ich nicht glauben. Also ich glaube, wir erleben den nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht. Ich sage das nur, weil man ja in vielen Sportarten immer wieder sieht, dass Spieler immer länger spielen, weil eben die Sportmedizin auch besser wird und deshalb vielleicht es einfach einen gibt, der mit 15 anfängt und mit 45 immer noch Champions League spielt, wer weiß. Aber das ist schon unfassbar gut und ich finde auch, wenn man mal so vergleicht, ne, wie viele Tore, ich meine, klar, wir haben eine Runde mehr jetzt in dieser WM, aber Messi steht jetzt eben schon bei 8 WM-Toren in diesem Turnier. Das sind halt fast die Tore, die Ronaldo insgesamt in seiner WM-Karriere erzielt hat. Deswegen Wahnsinn. Und ja, ich habe es gesagt, zweimal jetzt schon Elfer verschossen. Beide auch echt schlecht verschossen, muss man sagen.
Ja, ganz merkwürdig irgendwie.
Das ist so ein bisschen, Wolf Fuß hat es auch im Live-Kommentar gesagt, die sind ihm ein bisschen zu irdisch, die Elfmeter. Und deshalb hat er da dann teilweise irgendwie versagt. Ganz komisch. Hat jetzt 3 seiner letzten 6 verschossen, Lionel Messi. Aber er hat ja dann aus dem Spiel heraus getroffen. Vielleicht noch kurz, also ein, zwei Sachen. Erstmal dieser Angriff zum 3-2. Eine der besten Flanken, die ich seit langem gesehen habe von Lautaro Martinez auf Enzo Fernandes. Der ist eigentlich gedeckt, Fernandes. Und trotzdem kommt diese Flanke fast von der Seitenauslinie an den zweiten Pfosten perfekt auf den Kopf. Und Enzo Fernandes macht es dann auch gut, aber eine Weltklasse-Flanke meiner Meinung nach. Und dann, ja, so dieses ganze Drama in der Schlussphase und danach die Ägypter, die jetzt eine Verschwörung wittern, mit Sicherheit auch so ein bisschen, weil eben Trump vorgemacht hat, dass man da vielleicht noch irgendwas drehen kann nach dem Spiel. Wie hast du es gesehen? Es gab ja die ein oder andere strittige Szene. Sind die Ägypter hier betrogen worden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den Frust und die Trauer komplett verstehen bei den Ägyptern, aber die Aussagen des Trainers gehen für mich gar nicht. Ich finde sogar, dass Letizier, heißt er, glaube ich, der Schiedsrichter, eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Also ich fand eigentlich alles, was er und wie er es gepfiffen hat, war genau richtig. Also wie gesagt, wenn du so ein Spiel gegen den amtierenden Weltmeister als unendlicher Underdog so kurz vor Schluss noch auf diese dramatische Art und Weise verlierst, dann bin ich der Letzte, der sagt, hab keine Emotionen, ärger dich nicht oder sonst was. Aber da jetzt diese Verschwörung zu wittern, und das hast du eben schon richtig gesagt, ist halt auch eine Folge dessen, dass Trump jetzt diesen Fall geschaffen hat mit dem Einmischen und dem mal Beschweren bei der FIFA und dann nochmal irgendwie was drehen.
Und sie haben ja offiziell Beschwerde eingelegt, das kann man mal sagen.
Ja, richtig. Also klar, das
gegen die Spielwertung sozusagen.
Ist für mich kompletter Quatsch. Wie gesagt, bitte ärgert euch, bitte seid emotional, ne? Trauert, ärgert euch, seid sauer, meinetwegen auch, klar. Aber seid keine schlechten Verlierer, weil das lag nicht am Schiedsrichter, dass dieses Spiel noch gedreht wurde, sondern vor allem an Lionel Messi.
Ja, gab zwei Aufreger-Szenen, diesen Elfmeter, den Messi dann ja auch verschossen hat, das war für mich in Ordnung, da auf Elfmeter zu entscheiden, bei diesem Foul an Taliafico. Und dann gab es ganz am Ende noch diesen Mini-Kontakt gegen Salah, der sich aber dann auch sehr leicht fallen lässt und wo der Verteidiger auch so ein bisschen einfach steht und jetzt Salah mit wenig Tempo unterwegs ist, das ist für mich auch kein Elfmeter. Und das sind dann so die zwei Szenen, wo man sagt, ja, es ist doch für alle offensichtlich eine Riesenverschwörung. Ist auch leider ein Zeichen eines sehr, sehr schlechten Verlierers, wenn man dann plötzlich auch während des Spiels noch so der Trainer so ein X gezeigt oder so abgewunken, so nach dem Motto, wir können ja nicht gewinnen. und dann sich so unglaublich blöd anstellen beim 3-2. Also sorry, die sind völlig aufgerückt und dann ein langer Ball und es ist eine 2-gegen-1-Situation. Lautaro ist zwar sehr weit draußen, aber das ist dann nun mal die Qualität. Also dann rette ich mich halt in die Verlängerung, statt dass ich dann in so einen Konter laufe in der Nachspielzeit. Das fand ich auch sehr komisch, dass die Ägypter so unvorsichtig dann sind. Und dann eben gegen so eine Weltklasse-Mannschaft, die ja gefühlt fast die gleiche ist, wie die Weltmeister wurde, vor 4 Jahren nur eben 4 Jahre reifer geworden. Also die lassen sich sowas halt nicht nehmen. Wenn du sie irgendwie ins Spiel reinlässt, dann kommen sie wieder rein und schmeißen dich eben raus.
Ganz genau so ist es. Und Argentinien mag scheinbar Drama nach dem 3-2 in der Verlängerung gegen Kap Verde. Jetzt also diese späte 3-2 gegen Ägypten. Das waren auf dem Papier noch nicht die ganz großen Gradmesser für die Argentinier, die einen vermeintlich leichten Turnierbaum erwischt haben. Jetzt allerdings wartet die Schweiz. Denn die konnte sich im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durchsetzen. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil die Eidgenossen machen bisher auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck in dieser Weltmeisterschaft, bei dieser Weltmeisterschaft. Und das wird jetzt nochmal, glaube ich, eine Herausforderung auch für die Argentinier. Die Schweizer können da schon, glaube ich, mit breiter Brust anreisen, oder?
Auf jeden Fall. Also für die Schweizer spricht, dass sie schon lange mit dem Kern zusammenspielen, dass sie eine sehr, sehr gute Struktur haben. Ich habe mir das Spiel angeschaut in voller Länge gegen Kolumbien. Das war nicht immer das große Fußballfest. Das war schon auch teilweise sehr harte Kost, 120 Minuten 0-0. Aber man hat schon einen sehr krassen Kontrast auch gesehen zu den Kolumbianern, die halt teilweise einfach ein bisschen wild gespielt haben, was jetzt nicht quasi ihre taktische Einstellung angeht, sondern auch so diese Vorliebe zum 1 gegen 1, dieses wahnsinnig energiegeladene, man will auch mal als Einzelspieler was erzeugen. Und dadurch haben sie natürlich auch Gefahr irgendwie in den 16er gebracht. Aber die Schweizer, gerade mit einem Xhaka vorneweg, auch mit Elvedi, der sehr stark war, mit Akanji, mit Zakari, haben super viele erfahrene Leute drin, die dann einfach das Spiel auch langsam machen, wenn es gerade mal sein muss. Und deswegen glaube ich, wenn man irgendwie noch Entlastung schaffen kann gegen Argentinien, dann kann das schon was werden, weil sie bisher defensiv echt ganz gut stehen und einfach diese Erfahrung haben, die ihnen wirklich gut tut.
Das erste Mal seit 1954 stehen die Schweizer wieder in einem WM-Viertelfinale. Natürlich noch ein bisschen muss man drauf schauen, was mit Mansambi ist, der bisher auch ein Riesenturnier gespielt hat, hat jetzt verletzt gefehlt. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, ob da schon was raus ist, ob da was gesagt wurde, dass er jetzt vielleicht gegen Argentinien zurückkehren kann, wäre sicherlich wichtig für die Schweizer. Mansambi gibt dem Spiel nochmal eine ganz neue Dynamik da im Mittelfeld. Also das wäre wichtig, Gregor Kobel auch nochmal herauszuheben natürlich. Gerade im Elfmeterschießen, wenn du da gewinnst, da ist der Torwart meistens der Matchwinner. Und auch während der Partie schon viele gute Paraden gezeigt. Also ich bin sehr gespannt auf das, was da jetzt noch kommt. Ich finde generell, muss man schon sagen, dass diese WM als neutraler Zuschauer doch schon einige Highlights parat hat. Das ist das Positive, was ich noch rausziehen kann, trotz des deutschen Aus. Was mir nochmal aufgefallen ist, jetzt so auf alle Teams bezogen, auf die Top-Nationen bezogen, das finde ich halt nochmal sehr, sehr auffällig, dass die Kadertiefe wirklich eine ganz andere ist. Bei den Engländern, bei den Franzosen ja sowieso. Und da ist dann auch mal, da ist auch möglich, dass sie sogar je nach Spiel so ein bisschen umbauen, umstellen, mal den starten lassen, mal den, dann bringst du da, wenn du willst, bei England irgendwie ein Eze, ein Madueke, ein Rashford, wo wir uns dann fragen, ne, wo, nichts gegen Leveling oder so, aber ne, dann bei uns ist es dann nur der Leveling, der irgendwie noch über die Seite reinkommen kann. Bei Frankreich gar nicht erst anzufangen. Also,
ich glaube, das war bei Deutschland aber auch ein bisschen die Kaderzusammensetzung. Das haben wir ja auch schon
voll. Also, ist Teil des Ganzen, was ich da gerade meine. Also, das ist irgendwie, finde ich, nochmal auffällig geworden, dass auch die Top-Nation teils einfach auch ihre Startelf hier und da auf ein paar Positionen mal verändern, wo du in Deutschland sagst, du hast gar nicht richtig die Optionen, groß was zu ändern. Finde ich nochmal einen interessanten Punkt, der mir jetzt nochmal so bewusst geworden ist, jetzt im Verlauf dieses Turniers. Und Ja, da sieht man eben, dass qualitativ wirklich einige Nationen da doch deutlich besser aufgestellt sind momentan als das DFB-Team.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass es bei den Deutschen vor allem an der Herangehensweise und an der Ausrichtung lag. Also ich
Ja,
glaube,
voll.
dass
Also ich will es nicht
diese Spieler,
sagen, ja.
die wir dabei hatten, dass die auf jeden Fall deutlich besser aussehen können. Und dann sagen wir jetzt
Voll,
vielleicht,
voll.
so ein Leveling kann auch bei einem Rashford in der Form mithalten, gerade was die
Ja, ich liebe
Effektivität für eine
Leveling, ne? Aber
Offensivspieler angeht.
also, ne,
Ja,
nicht,
ich
dass
weiß
das
schon, was
falsch
du
rüberkommt.
meinst.
Ja, okay,
Ich
gut.
glaube, auch
Also, ne?
da war auf jeden Fall ein Punkt, dass halt viele Spieler, gerade in der Offensive, nicht unbedingt mit viel Rückenwind oder einer guten Form reingekommen sind. Wolter
Ja.
Maeder haben wir drüber geredet. Havertz war lange verletzt, auch wenn er dann zum Beispiel im Champions League-Finale getroffen hat. Da, ja, Musiala aus einer Verletzung wird es jetzt keine überragende Saison gespielt, also gefühlt die komplette Offensive außer Undaf war eigentlich nicht wirklich gut in Form und ich glaube, das hat dann auch wehgetan. Aber die deutsche
Absolut.
Analyse, die kommt dann vielleicht nochmal irgendwann nach den nächsten Länderspielen dann unter Jürgen Klopp wahrscheinlich.
Richtig, da geht es ja dann gegen die Niederlande in Augsburg. Da sind wir dann wieder am Start mit der knallharten Analyse zum Start von wahrscheinlich Jürgen Klopp.
Dann lasst uns, bevor wir auf die Viertelfinals noch ganz kurz schauen, ja noch zu einer kleinen Spezialrubrik kommen. Wir haben es schon mal gemacht hier im Podcast, ist schon eine Weile her. Ein Blind Ranking habe ich für dich.
Oh.
Und es sind fünf völlig zufällige, random Sachen, die mit dieser WM zu tun haben. Also du musst aufpassen, es sind nicht irgendwelche Top 5 Torhüter aller Zeiten, sondern es kann alles dabei sein. Deswegen wähle deine Position weise, mein Lieber.
Okay, aber in welcher Art von ja, Auswahlkriterium soll ich das wegen? Einfach als, das ist die coolste Aktion gewesen oder die
Genau,
nicht?
du blind rankst von 1 bis 5, was du am besten findest, was du am schlechtesten findest, quasi. Du ordnest es so ein und ich gebe dir eben 5 Sachen,
Okay,
die du da drin
sehr, sehr
einordnen
cool.
musst. Aber du weißt nicht, was kommt. Es hat nur mit der WM zu tun, sonst weißt du es nicht.
Alles klar, ich bin bereit.
Als erstes die Cooling Break. 1 bis 5, Anton.
Die setze ich mal auf die 4, weil ich glaube, es wird noch was Schlimmeres folgen. Kein großer Fan, aber von der Cooling Break. Ich glaube, auch die Spieler nicht unbedingt. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Das ist eine Werbeunterbrechung. Das
Ja,
ist
richtig.
nicht wegen der Cooling Break oder nicht, weil die
Die
Spieler mal
Viertelpause
durchatmen
einfach,
müssen.
ne?
Genau. Die US-Amerikaner, die jetzt zu dieser WM erst Fußballfan geworden sind, haben sich ja auch teilweise wirklich schon gefragt, das haben Reporter von uns erzählt, ne, also dass sie erst dachten, dass Fußball doch eigentlich in 2 Halbzeiten gespielt wird und nicht in 4 Vierteln. Also das ist wirklich etwas absurd.
Der zweite Punkt, Innenverteidiger als Elfmeterschützen.
Ah, ich glaube, es kommt noch was deutlich Schlimmeres, deswegen setze ich das mal auf die 3. Ich fand es auch ganz sympathisch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich glaube, Chris Kramer hat beim ZDF so eine Statistik vorgebracht, dass irgendwie die Innenverteidiger nur so und so viel weniger Prozent verschießen und sowas. Und dann wurde er gefragt: Ja, wo hast du das denn? Also, was ist denn deine Quelle? Und dann sagt er so: Ja, meine Quelle bin ich, so ungefähr. Also hat das ähnlich wie du eben einfach aus dem luftleeren Raum da mal in den Raum gestellt. Und ja, klar, ist ein bisschen natürlich negativ behaftet durch das deutsche Ausscheiden und Jonathan Tahrs vergebenem Elfmeter.
Ja, man kann ja mal noch fortführen. Also die Australier im Elfmeterschießen raus,
Stimmt.
zwei Innenverteidiger geschossen. Gestern Nacht bei Schweiz gegen Kolumbien, Davinson Sanchez auf Seiten der Kolumbianer und Manuel Akanji mit seinem dritten verschossenen WM-Elfmeter in seiner Schweizer Nationalmannschaftskarriere. Also bisher 5 Elfmeter verschossen von Innenverteidigern. Ich würde sie nicht mehr schießen lassen. Ich
Ich
sag's
glaube
nur, ich
auch.
würde sie nicht mehr schießen lassen. Habe ich schon bei dem deutschen Elfmeterschießen gesagt und es setzt sich fort. Naja, wir setzen fort und ich pitch dir mal was bisschen Positiveres. Sidney Cabrals Tor für Kap Verde zum 2-2 gegen Argentinien.
Setz dich auf die 2 in der Hoffnung, dass noch was richtig Gutes kommt. Aber das war natürlich eines der Highlights dieser WM. Kap Verde gegen Argentinien. Absurd, wie dieses Spiel verlaufen ist. Absurd, dass Kap Verde da so toll mitgehalten hat. Riesenspiel, Riesenspektakel. Auch wenn sie sich am Ende nicht mit einem Sieg belohnen konnten, aber diese Leistung ist gefühlt wie ein Sieg. Also, den amtierenden Weltmeister in die Verlängerung zu zwingen und nur ganz, ganz knapp am Ende zu verlieren als WM-Neuling, als Inselstaat, als kleine Nation. Ganz Kap Verde kann da sehr, sehr stolz drauf sein.
Sind sie, hat man ja gesehen, diese Bilder, wie sie da zu Hause empfangen wurden, als wären sie Weltmeister geworden.
Ja, zu Recht, zu Recht.
Ja, absolut zu Recht. Witzig, kann man ja mal sagen, Freitagabend am vergangenen haben wir deinen Geburtstag nachgefeiert, Anton. Mhm. Und dieses Tor habe ich mit ein paar Kumpels auf dem Heimweg bei der Dönerbude live gesehen. Also da sind wir gerade beim Bestellen gewesen und im Hintergrund rasten sie aus, weil sie das Handy auch irgendwo an der Seite stehen hatten. Und dann haben sie uns auch einmal durchs Fenster durchgereicht. Wir haben alle dieses Tor bestaunt und sind dann mit einem Döner fröhlich nach Hause gegangen.
Herrlich. Sehr, sehr schön.
Okay, Punkt 4. Staatsoberhäupter, die aktiv in das Turnier eingreifen und Regeln biegen, damit eigene Spieler bevorzugt werden.
Ich hatte quasi gehofft, in Anführungsstrichen, dass das noch kommt und mir deswegen natürlich die 5 noch freigelassen. Da ist sie doch. Die 5 schlechter, viel schlimmer geht's nicht. Das würde bei mir auf jeder Liste ganz, ganz unten landen.
Gut, dann bleibt noch 1 übrig. Du hast noch die 1 offen, Anton.
Ich bin gespannt. Nicht, dass du jetzt noch mal sagst, Donald Trump geht essen mit Infantino oder sowas. Das würde ich ungern auf die 1 packen.
Lionel Messis Position auf der Goat-Liste.
Passender geht's doch nicht, oder? Denn er ist ganz klar auf der 1, wie auch hier bei meinem Ranking. Ich bin sehr zufrieden. Das war sehr, sehr cool.
Ich muss sagen, du hast es überragend gut gemacht. Ich habe mir gedacht, ich fordere dich einfach mal ein bisschen, indem ich das Schlechteste und das Beste auf 4 und 5 packe und schau mal, ob du dir es vielleicht vorher schon verbaust. Aber du hast es überragend gemacht. Das ist diese Übersicht, die man einfach haben muss.
Danke dir, ja. Ich bin auch bin stolz ein bisschen jetzt.
Ja, dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf die Viertelfinals schauen. Ich brauche jetzt keinen Tipp von dir, aber vielleicht so ein bisschen deine schnelle Einschätzung. Frankreich, Marokko, Franzosen werden mit Sicherheit Favorit sein bei dir, aber was erwartest du?
Ich erwarte ein wirklich sehr, sehr spannendes Match. Ich glaube, Frankreich ist in gefühlt jedem Spiel, in das sie reingehen, Favorit, das ist ganz klar. Aber Marokko, ja, haben wir schon gesagt, die sind einfach so gut unterwegs. Und ich finde, du hast es perfekt beschrieben. Die wirken so, als wären die schon seit Jahren da irgendwie in den Top-Nationen mit vertreten. Und so treten sie auch auf und so gewinnen sie auch ihre Spiele. Dementsprechend freue ich mich da riesig drauf. Also ich glaube, das hat Potenzial dazu, ein richtig tolles Fußballspiel auch zu werden. Hoffentlich natürlich aus marokkanischer Sicht kann Saibari wieder spielen, hatte sich verletzt. Und nicht ganz sicher, glaube ich, wie da der Stand ist. Das wäre auf jeden Fall schön, weil das auch ein toller Spieler ist, der jetzt ja auch bei den Bayern unter Vertrag ist. Also da schaue ich gerne noch mal einen Ticken genauer drauf und ich freue mich drauf. Könnte echt ein tolles Fußballspiel werden mit klarer Favoritenrolle natürlich trotzdem bei Frankreich.
Ja, ich vermute, dass das fußballerisch ansehnlichste Spiel sein wird in diesem Viertelfinale. Das sind schon zwei Teams, die ganz oben mit dabei sind, was so die individuelle Klasse angeht, aber eben auch das Spielsystem irgendwie. Wir haben es jetzt schon zur Genüge gesagt, die Marokkaner wirklich sehr, sehr reif und sehr selbstbewusst. Dann Spanien gegen Belgien am Freitag. Auch interessant. Also Belgien haben wir jetzt ein bisschen gelobt. Ja. Ohne Nah. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es könnte dann vielleicht das deutlichste Ergebnis werden.
Es hat das Potenzial dazu, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Spanien überragt hat bisher bei dieser WM. Trotzdem natürlich, also ne, die haben Österreich klar geschlagen, die haben Portugal rausgeworfen. Das ist immer noch der amtierende Europameister. Spanien ist seit Beginn dieses Turniers, seit Ende der Europameisterschaft Top-Favorit auf den Titel und dementsprechend natürlich auch Top-Favorit hier in diesem Spiel gegen Belgien, die wir aber, finde ich, auch zu Recht schon positiv hervorgehoben haben. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass es knapper wird. Ich vermute und würde auch auf einen deutlichen Sieg der Spanier aber tippen.
Ich finde die Spanier noch ein bisschen besser als ihre Ergebnisse es vermuten lassen. Da ist ja auch Unai Simon gerade völlig arbeitslos die letzten Spiele. Ist jetzt bei über 600 WM-Minuten ohne Gegentor. Rekord all time und schraubt daran weiter. Also bin mal gespannt, ob er das gegen Belgien auch aufrechterhält. Ich habe gesagt, die schießen häufig aufs Tor. Aber also das ist schon sehr stark, was die Spanier machen. Auch wenn es jetzt nicht den einen Star gibt, der bisher überragt. Natürlich haben sie Jamal, aber der hat jetzt noch nicht im Alleingang die Spiele entschieden. Aber die kommen einfach aus dem Kollektiv und irgendwie, weiß nicht, Spanien ist einfach überragend. Also ich finde, macht einfach Bock, denen zuzuschauen, auch wie sie dieses Siegtor dann machen gegen Portugal. Schnell den Freistoß ausgeführt und Merino, der halt ein zentraler Mittelfeldspieler ist, der dann einfach durchgeht und den dann reinmacht, weil die Portugiesen so ein bisschen gepennt haben. Das ist einfach der Unterschied. Die Spanier sind einfach auch mental ready.
Norwegen, England, Moritz. Ich glaube, das ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Samstagabend, bisschen spät, aber noch in Ordnung. 23 Uhr ist Anpfiff. Da habe ich richtig Bock drauf. Und nachdem Norwegen jetzt, wie gesagt, Brasilien rausgeschmissen hat, traue ich denen alles zu.
Ja, ich glaube, es wird so ein Schachspiel werden. Tuchel ist einer, der dafür bekannt ist, dass er auch mal ein bisschen taktiert und vielleicht jetzt nicht mit dem überfallartigen Fußball aus der Kabine kommt. Und Ståle Solbakken, der Trainer von Norwegen, hat das jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt, dass er sehr strategisch das Spiel angehen kann. Und ich glaube, die Norweger werden einfach sagen, wir wollen hier erstmal ziemlich stabil stehen. Haben Brasilien, was Ballbesitz angeht, auch ziemlich dominiert, aber haben eben jetzt nicht zu viel Risiko gesucht, weil sie eben wissen, sie haben da vorne einen drin, Erling Haaland, der gerade, also sobald er in der gegnerischen Hälfte ist, ist er eine Gefahr, ein Tor zu schießen. Und deshalb, glaube ich, könnte das ein sehr enges Spiel werden und sehr, sehr spannend. Bin auch gespannt, wie die ganzen Man City-Teamkollegen von Haaland, die bei England spielen, wie sie versuchen, ihn irgendwie im Zaum zu halten. Das ist schwer bis unmöglich aktuell.
Ja, Rodri und Bernardo Silva sind da ja auch schon ganz schön aneinander gerasselt. Also,
das war auch spannend, ja.
Ja, wer weiß, wie da mit Haaland umgegangen wird. Sie haben auf jeden Fall hier und da ein gutes Scouting quasi für den Mittelstürmer. Und dann Argentinien gegen die Schweiz, haben wir eben auch schon so ein bisschen angerissen, wird es die nächste Messi-Show. Argentinien, ja, bisschen gestolpert jetzt, aber man muss am Ende sagen, haben sie bisher jedes Spiel gewonnen, wenn auch gegen Kap Verde erst in der Verlängerung. Also die sind schon auch auf einem Erfolgsmarsch, also auf einer Erfolgswelle. Ich sehe sie natürlich als amtierenden Weltmeister, bist du meistens Favorit in dem Spiel. Aber wie gesagt, also die Schweizer machen das bis hierhin auch echt gut und da bin ich auch einfach mal sehr gespannt auf dieses Spiel.
Ich genauso. Ich finde die Argentinier einfach von der Mentalität her unfassbar stark. Also auch wie sie dieses Spiel dann noch drehen gegen Ägypten. So viele Teams werden dann einfach ausgeschieden, weil sie dann irgendwie auch den Kopf hängen lassen irgendwann. Aber das ist so eine krass erfahrene und auch selbstsichere Mannschaft, die halt weiß, irgendwie werden wir unsere Chancen kriegen und dann haben wir eben Spieler, die dann da sind. Und es ist auch bisher, finde ich, so ein bisschen vom Gefühl her so das Team, das Pferd sozusagen, das nur so hochspringt, wie es muss. Und das haben sie bisher gemacht. Klar, mit Sicherheit wäre ihnen lieber gewesen, wenn sie ein bisschen deutlicher, ein bisschen entspannter, vielleicht auch ohne Verlängerung gegen Kap Verde durchkommen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie glücklich weitergekommen sind, sondern irgendwie hat sich dann am Ende doch diese Klasse und die Erfahrung durchgesetzt. Deswegen, Erfahrung habe ich auch bei den Schweizern gelobt, aber ich glaube, Argentinien wird das besser machen, falls es einen Elfmeter gibt, nicht Messi schießen lassen, dann wird das was.
Ich glaube, den Ball schnappt er sich immer und immer wieder und er darf es auch. Wenn es einer darf, dann er.
Ja.
Das Schöne ist, Moritz, dass wir über diese ganzen Spiele schon bald in aller Ausführlichkeit sprechen können und dann auch die Ergebnisse dazu haben, denn wir bleiben natürlich für euch weiterhin im Einsatz rund um diese WM. Es bleibt spannend. Mal sehen, wie viel von unseren Vorhersagen dann noch stimmen, wenn wir denn die ganzen Ergebnisse vor uns haben. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir nicht kompletten Müll verzapft haben.
Das tun wir doch ganz, ganz selten. Dafür ist dann bald wieder Zeit, wenn wir unsere Bundesliga-Predictions abgeben. Aber aktuell sind wir, glaube ich, in einer ganz guten Verfassung. Und deshalb bin ich da zuversichtlich, Anton, dass wir hier alles perfekt vorhergesagt haben.
Das glaube ich auch. Lasst es uns gerne wissen und schreibt uns, wie ihr das Blind Ranking gemacht hättet. Vielen, vielen Dank, Moritz. Vielen, vielen Dank euch da draußen fürs, wie gesagt, nochmal coole Feedback auch zur letzten Folge. Ja. Generell die WM-Folgen kommen bei euch gut an. Das macht dann doch gleich noch viel mehr Spaß. Danke dafür, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch, bis dann. Ciao, ciao.